Willkommen auf Wellensurfer, deinem Podcast für Veränderungen. Dann hallo Axel.
Hallo Micha.
Heute haben wir wieder ein spannendes Thema bei Wellensurfer und ich steige direkt mal mit einer sehr, ja, fast provokanten Frage ein. Warum scheitern eigentlich Innovationen immer noch?
Eigentlich dürfte das nicht mehr passieren, so viel Design Thinking Workshops, wie wir alle machen. Und ich habe deine letzten Podcasts natürlich gehört. Alles, was es da an Sprints und tollen Sachen und Kundeneinbindung gibt, dürfte das gar nicht mehr passieren. Ne? Der Kunde wird verstanden. Wir machen, weiß ich nicht, hier im Haus sind gerade irgendwelche Workshops von irgendwelchen MTech Accelerator Geschichten. Mhm. Also es gibt so viel Gründe, Unterstützung und Coachings und Sachen, dass man sich tatsächlich fragt, woran es liegt. Ne? Und ich habe natürlich auch nicht die Antwort, aber was ich lese, finde ich ganz spannend. Ich bin auf zwei Sachen gestoßen vor kurzem, die kann ich da gerade nennen. Das eine war eine wunderschöne Analyse vom Hightech-Gründerfonds. Ich glaube, den hat jeder in der Szene mal gehört. Die sitzen in Bonn und sind, ich weiß gar nicht, in wie viel 100 Investments sind die da drin. Und bei denen kam die Frage auch auf, wo verschwenden wir unser Geld, wo geht's schief? Und ein bestimmter Scheiternsrat ist ja mal einprogrammiert oder wie sagt man, einkalkuliert. Und die haben sich aber die Mühe gemacht, letztes Jahr mal sehr ausführlich zu analysieren, warum all die Firmen, die eben nicht funktioniert haben, ja, nicht funktioniert haben, und haben das Ergebnis in einer schönen Analyse, die es im Web gibt, ist vielleicht was für deine Shownotes,
genau.
Zusammengefasst, die nannten das Postmortem-Analyse, fand ich ganz schönen Titel, und da kamen sie drauf, dass es in der Regel eigentlich nicht die Technologie ist, meistens sind ja Tech-Startups, ne? Also Technik können wir, notfalls auch IT in Deutschland, also das geht dann, also da scheitert man auch dran, ja, aber das sind die wenigsten. Dann die berühmte, das Gründerteam, von dem immer gesprochen wird, das so wichtig sei. Auch daran scheitern Unternehmen, ist es aber auch der kleinere Teil und der mit ganz großer Mehrheit wichtigste Faktor ist das Thema, was die Product Market Fit genannt haben. Also, dass da ein Produkt entwickelt wird, das am Kunden einfach vorbeigeht, wo es No Market Need, haben sie auch irgendwo geschrieben, oder wo es einfach nicht gepasst hat. Ja, also kein Kunde. Und eine andere Analyse von CB Insights ist auch was für deine Shownotes. Das ist eine amerikanische Market Intelligence Firm. Die hat das noch ein bisschen anders aufbereitet, aber im Prinzip eine ähnliche Analyse gefahren. Kommt auf 20 Gründe, warum es ja nicht klappt. Und da ist an 4, 5 Stellen und an erster Stelle ganz prominent, müsst ihr selber gerade nachschauen. Aber da läuft auch darauf hinaus, dass einfach kein Kunde da ist. Ja? Oder kein Kunde, der bereit ist zu bezahlen. Ja. Und das ist ja genauso schlimm wie kein Kunde, ne?
Genau. Woran liegt das denn genau, deiner Meinung nach?
Ja, eigentlich wundert man sich. Ich komme noch am Anfang zurück. Es gibt genug Design Thinking Workshops mittlerweile. Und eigentlich müssten das alle haben. Was glaubst du? Ich gebe die Frage mal zurück. Was glaubst du? Du arbeitest ja auch in dem Bereich, deinen letzten Podcast mit Design Thinking viel zu tun. Was glaubst du, warum es so schwer ist?
Also vielleicht da nochmal abholen. Design Thinking lebt ja eigentlich davon, dass man sagt, man verprobt neue Ideen, Probleme eigentlich direkt in erster Stufe mit dem Kunde. Dass man sagt, im Design-Thinking-Prozess schließt man sich nicht nur ein, arbeitet was, geht danach raus, sondern macht ja auch ein paar Zwischenstufen, dass man sagt, man holt sich Leute für ein Interview rein, man zeigt die ersten Mockups anhand der Kunden und versucht dort quasi schon mal die ersten Ideen, ersten Themen zu bekommen. Jetzt weiß ich natürlich, was du mit deinem Interesse, mit deinem Idee, wo du hin willst und warum du glaubst, dass es scheitert. Deswegen bin ich da ein bisschen befangen bei der Antwort. Im Endeffekt ist ja die Frage, ob der Kunde wirklich einen größeren Nutzen hat von dem, was dargeboten wird oder nicht. Oder ob es einfach nur gut findet, was nicht heißt, dass es kauft.
Also wenn ich jetzt so kritisch bin mit Design Thinking, dann ist das mehr so der Auftakt dazu. Es gibt überhaupt nichts gegen Design Thinking zu sagen. Das ist ganz wunderbar. Und ich glaube, wir alle dürfen wirklich dankbar sein, dass es Design Thinking solche Methoden gibt, die sich wirklich darum bemühen, den Kunden pragmatisch und unkompliziert wirklich ganz vorne reinzuholen. Also wirklich toll. Riesenschritt, da ist, glaube ich, in der ganzen Industrie viel passiert. Ich selber bin mittlerweile, also ich komme aus einer anderen Generation, ich bin über 50, habe die Entwicklung erlebt und komme da aus der klassischen Welt, und Kundeneinbindung war da was in der Autoindustrie wirklich bäh war. Das gab es irgendwie gar nicht, ne? Und weil schließlich weiß der Ingenieur, was der Kunde will.
Du hast da eben ein schönes Beispiel aus deiner Historie erzählt. Vielleicht willst du das nochmal kurz wiedergeben, das mit dem USB-Slot.
Ach so, ja. Ich komme aus der Autowelt, große Autohersteller hier in Stuttgart, und war lange in der Entwicklung da und habe irgendwann nach vielen Jahren mal eine Kundenstudie auf den Tisch bekommen. War total überrascht, weil es ja hier im MTC in Sindelfingen gibt, weiß nicht, 10.000, 15.000 Ingenieure arbeiten da an tollen Lösungen. Und dann habe ich diese Studie auf den Tisch gekriegt und die Kunden, ja, die haben also nicht gesagt, wie toll diese 27 Lenker Raumachse ist und die tollen Spaltmaße und alles, sondern haben gesagt, ich brauche jetzt irgendwie einen USB-Slot für mein iPhone. Also das ist jetzt 10 Jahre her und vor 10 Jahren hat es keiner geglaubt, dass man ein Ladegerät für ein Handy braucht. Es war ein Riesenkampf, das durchzusetzen. Die Entwickler haben dann gemeint, naja, es gibt ja die 12-Volt-Buchse und mit einem Adapter passt das doch so, ne? Und dann ist das am Ende rausgeflogen, weil es halt irgendwie ja einen bestimmten relativ geringen Centbetrag gekostet hat. Also Entwickler sind da gerne selbstreferenziert. Ich darf ein bisschen lästern, ich bin selber Maschinenbauer. Man sieht halt die Technik und was man Tolles machen kann und das verselbstständigt sich. Und wenn wir ehrlich sind, es ist ja auch immer gut gegangen in der Vergangenheit. Man hat tolle Autos entwickelt, alles prima. Und jetzt mit diesem Druck, der auf vielen Bereichen der Industrie ist, stellt sich dann schon die Frage, was machen wir denn jetzt? Ich habe einmal ein schönes Zitat gehört von einem Kollegen bei Daimler, der sagte, wissen Sie, früher habe ich einfach Autos gebaut für 45-jährige deutsche männliche Manager. Ich wusste, was die wollen, weil ich bin einer. So, und jetzt muss ich Autos bauen für 30-jährige Chinesinnen und ich habe keine Ahnung. Und dazu die ganzen innovativen Geschäftsmodelle, man probiert wahnsinnig viel aus, also Kunde ganz neue Bedeutung bekommen, gehört in jede Sonntagsrede, in jedes, wie sagt man, Kickoff oder wie sagt man, in jede Keynote-Speech, genau, das war der Begriff, den ich gerade gesucht habe. In jede Keynote gehört das Thema Kunde, aber meistens bleibt der Kunde dann in dieser Keynote hängen und wenn es dann ums Klein-Klein geht, in den Projekten, in großen Projekten auch, dann geht er eben oft verloren. Und ich glaube, dass es ein paar Gründe gibt, warum die verloren gehen. Und der wichtigste ist der, dass man den Kunden nicht richtig fassen kann. Der Kunde, ja, der ist so ein bisschen, ja, Design Thinking ist er dabei und findet dann auch was gut oder nicht so gut. Aber wenn man in Kategorien des Projektmanagements denkt, dann braucht es da eine andere Qualität. Ja, im Projektmanagement, in großen Projekten, auch in kleinen, da gibt es einen Projektcontroller, der auf die Zeit guckt, die Termine im Blick behält. Es gibt einen Controller, der guckt aufs Geld, also der Budgetmensch. Aber es gibt keinen, der guckt, was will der Kunde? Der Kunde ist dann der Product Owner oder sowas, ne? Der repräsentiert dann den Kunden. Aber es gibt keine harte Währung für das, was der Kunde will. Zeit ist bretthart und Budget ist auch bretthart. Kunde ist weich. Ja, und in jeder Diskussion, wo dann irgendwie ein diffuser Kundenwunsch steht, der dann gegen 2,70 Euro mehr pro Einheit und gegen Projektverlängerung 4 Monate steht, hat der Kunde in der Regel relativ schlechte Karten.
Jetzt schreiben sich ja alle Firmen auf die Flagge Customer Centricity, Customer Experience. Aber selber beim Arbeitgeber, wo genau das der Fachbereich ist, wo genau das Themen sind, wo man immer versucht, den Kunden ja in den Fokus zu stellen und nicht nur in den Innovationsprozessen wie Design Thinking, Design Sprints und diesen Sachen, sondern komplett im, ich sag mal, agilen Entwicklungsumfeld ja auch immer wieder Kunden zu beobachten, einzubinden. Ganzes Scrum basiert ja auch mehr oder weniger drauf. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es meistens trotzdem nicht funktioniert, genau aus den Aspekten, die du gerade genannt hast. Die richtigen Leute, die Awareness überhaupt dafür, was bedeutet das? Zeit, Budget. Wir hatten jetzt gerade gestern eine Diskussion in einem Projekt, wo es darum ging, User-Tests zu machen und wo dann ein paar Leute geschult werden, die Frontender gesagt haben, ideal für uns mal über die Schulter zu schauen, um mal einen Start zu machen, ein bisschen was zu lernen. Und es ist aus Zeit- und Budgetgründen runtergefallen, weil es hieß, ja, wir brauchen die Zeit aber woanders für und ihr seid teure Entwickler, entwickelt doch bitte und schaut nicht dem Kunden über die Schulter. Also eigentlich schon paradox, dass einerseits alle mittlerweile sich das Thema auf die Fahne schreiben, aber dass im Endeffekt wenig gemacht wird und du ja sogar sagst, eigentlich scheitern die meisten Sachen sogar dran, weil die den Kunden nicht im Fokus stehen.
Der Kunde hat keine Währung. Es gibt keinen, der sagt, wenn du dieses Feature jetzt nicht drin hast in deiner Software, dann hast du 17 Kunden weniger. Und das kann ich dann umrechnen in Geld oder in den Business Case. Das ist nicht der Fall. Es bleibt immer diffus. Es gibt keine Kennzahlen für den Kunden. Und die Kennzahlen, die es gibt in Projekten, sind natürlich die Nutzer. Und wen fragt man da, wenn was Neues? Man fragt das Produktmanagement und sagt, was glaubst du denn, ne? Für das neue Produkt hier oder Y, was glaubst du, wie viele Kunden kriegen wir da? Wie hoch ist unser Marktanteil? Aber das bleiben, zumindest so kenne ich das, das bleiben Erfahrungswerte, das bleiben Schätzungen. Und wenn sie gut sind, basieren sie auf den letzten 20 Jahren Erfahrungen und jetzt kommt das gleiche Produkt Jahr 21, ja, dann kann man ungefähr abschätzen, was rauskommt. Aber in vielen innovativen Geschichten, diese ganzen Apps, die heute erfunden werden und Goodies, ob es jetzt in der Autoindustrie ist oder sonst, ihr werdet es ja auch kennen. Wer schätzt denn valide ab, wie viel Kunden das bringt? Und wer schätzt ab, ob da jemand bereit ist, aus dem Freemium-Bereich in den Bezahlbereich zu wechseln? Das weiß keiner. Ja? Und da gibt's keine Währung dafür.
Warum gibt's die Währung nicht? Es gibt ja viele kluge Leute, ich sag mal, es ist ja ein Thema, es könnte ja einerseits aus der Marktforschung kommen, dass da jemand sagt, okay, komm, wir haben die Kennzahlen. Ich meine, sämtliche im Digitalbusiness ist ja alles messbar. Das ist ja das Schöne, was über dieser digitalen Welt schwebt, dass man sagt, jede Klickrate, jedes Verhalten, jedes Augentracking, du kannst alles mittlerweile messbar machen und alles Anführungsstrichen auch vorhersagen. Aber das ist ja anscheinend nicht der Fall. Ich meine, wenn ich eine App irgendwo draußen habe, kann ich ja wirklich nachschauen, wie viele Leute haben da jetzt geklickt, wo haben die geklickt. Ich kann eine Heatmap drüber legen, kann schauen, wie kann ich das ganze Thema verbessern. Aber es sagt mir natürlich nichts darüber aus im Vorfeld, um zu wissen, ich habe eine Idee, ich baue etwas und wechselt der jetzt wirklich von Freemium auf Premium und wie viele wechseln dort?
Ja, was diese ganzen schönen Methoden machen, die sagen dir, wie Kunden heute ein Produkt, das schon da ist, nutzen, die es nutzen. Also die es nutzen, kannst du beobachten, wie sie es nutzen. Und dann kannst du mit A/B-Testing und vielen anderen schönen Varianten und Verfahren, kannst du Eye-Tracking, kannst du in Laborumgebung oder in Echtzeit, kannst du gucken, wie kann ich ein Produkt verändern und optimieren, damit das noch besser läuft. Das setzt aber voraus, dass du überhaupt jemand hast, der es nutzt. Das setzt voraus, dass du Kunden hast, dass du ein gutes Geschäftsmodell entwickelt hast, eine Firma hast, die tragfähig ist und die sich eine Eye-Tracking-Software leisten kann. Gut, so teuer ist das nicht, aber dass es eigentlich schon mal läuft, ja. Also Spotify läuft schon mal, die machen das hochprofessionell zum Beispiel, gucken sich das genau an und haben, weiß ich nicht, wie viele Millionen Möglichkeiten, mit A/B-Testing immer besser zu werden. Aber wenn du jetzt was Kleines bist, du bist ein Startup hier von echt irgendeiner Technologietransferstelle, dann hast du nicht die Möglichkeit, quasi mal eben 10.000 Nutzer beim Nutzen einer Webseite zu beobachten. Ja? Geschweige denn, dass die dir dann sagen, wie viel sie bereit sind zu bezahlen. Du beobachtest das, was da ist. Du kriegst erstens nicht raus, warum die Kunden nicht da sind, die nicht da sind, sondern du kannst nur die messen, die schon da sind. Aber in der Regel willst du nicht wissen, warum sind die drei Leute da, die ich habe, sondern du willst wissen, warum sind die anderen 97 nicht da. Und das kriegst du mit keiner Beobachtungsmethode der Welt raus. Und das Zweite, das habe ich jetzt vergessen.
Da kann ich mal trotzdem dann direkt anknüpfen, weil ja, eigentlich ein idealer Zeitpunkt, ich habe dich ja damals kennengelernt, ist auch schon, glaube ich, jetzt wieder 1-2 Jahre her, da hast du dich gerade selbstständig gemacht. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, genau aus dem Pain heraus, dass du gesagt hast, die letzten Jahre habe ich in verschiedenen Bereichen gearbeitet, warst ja da bei einer großen Marktforschung da Geschäftsführer und hast aber am Ende gemerkt, es gibt viele Sachen, was ich vorhersagen kann, aber genau das ist so ein Pain, den eigentlich noch keiner gelöst hat. Vielleicht sagst du kurz, wo du, also ein bisschen noch, wo du herkommst und wie du auf die Idee gekommen bist und dann können wir auch gerne mal über deinen Pain-Gain-Index reden, also die Lösung.
Also ich habe es ja schon gesagt, lang beim Autobauer und habe mich dann immer mehr mit dieser Kundenwelt beschäftigt, das ist jetzt 10, 15 Jahre schon her, habe dann Studien selber beauftragt, selber durchgeführt, eingekauft, analysiert, wie wahnsinnig und habe dann irgendwann die Seiten gewechselt, bin zur Marktforschung, bin damals zu J.D. Power, das ist eine große Marktforschung, amerikanische, die sich komplett auf das Thema Automotive Business konzentriert und wenn wir ehrlich sind, was wir dort gemacht haben, waren am Ende des Tages Zufriedenheitsstudien. Ja, das ist so der Klassiker. Und wir haben gemerkt, dass wir als wie diese Zufriedenheit ist extrem etabliert, was die Firma macht, auch sehr hoch anerkannt, funktioniert auch sehr gut, aber es funktioniert halt in der Welt, die es heute schon gibt. So, Autos gibt's ja schon ein paar Tage, ne? Da gibt's dann mal eine neue Sitzheizung und dann gibt's dann mal einen Airscarf oder einen Abstandswarner, ja, und dann, ja. Also das sind aber Zyklen, die laufen dann immer ein paar Jahre. Ne? Der OEM, der führt das ein, dann machen wir die Zufriedenheitsbefragung ein Jahr später und dann ja, wird's halt optimiert. Das hilft aber überhaupt nicht weiter, wenn wir über wirkliche innovative Sachen, über digitale Sachen reden. Und die sind eben dann doch auch nicht so billig und so schnell zu machen und zu ändern, wie wir das immer denken. Vielleicht geht das in einem Startup, aber wenn ein Autohersteller eine neue Softwareplattform einführt oder eine neue Plattform für irgendwelche Mercedes Me, My BMW oder sonst was, da gehen sehr, sehr hohe Beträge raus und das ist auch nicht von heute auf morgen änderbar. Und die Frage war, was kann man denn da machen, jenseits von Zufriedenheit? Zufriedenheit hilft nicht weiter bei neuen Produkten. Zufriedenheit ist ein Kundenkonstrukt, das funktioniert, wenn ein Produkt etabliert ist. Wenn es darum geht, ich will jetzt hier noch einen Tick verbessern und meinem Konkurrenten hier was abjagen, ne, dann arbeitet man mit dem Kundenzufriedenheitskonstrukt. Wenn ich jetzt innovative Modelle habe, dann nützt mir das nicht. Ich will, wenn ich ehrlich bin, will keiner, der ein innovatives Geschäftsmodell hat, zufriedene Kunden. Er will Kunden. Ja? Und wenn er Kunden hat und das alles funktioniert, dann kann man gucken, wie kann man die jetzt auch zufrieden machen. Der Innovator oder der Adopter, der reingeht, der will in der Regel nicht zufrieden sein. Der will was Neues erleben. Der will ein tolles Feature haben. Gut. Wie das dann im Detail funktioniert und immer noch besser gemacht werden kann, kommt später. Ja, don't worry about satisfaction. Es geht am Anfang darum, Akzeptanz zu erzielen und die Leute überhaupt zu kriegen. Und diese klassischen MAFO-Ansätze, Marktforschungsansätze, die es eben bisher gibt, funktionieren da nicht. Und da haben wir lange überlegt, wie kann man das machen? Und sind dann, der Weg ist eigentlich ganz spannend, wie sich das entwickelt hat. Wir haben mit Innovationsmanagement Lehrstühlen gesprochen und da gibt es Diffusionsmodelle, vielleicht kennst du das. Rogers ist da so ein Bekannter, der dieses Innovatoren-Adopter-Majority-Modell entwickelt hat, die Diffusionsgeschichte. Aber das kommt aus dem Marketing. Die Marketingleute gucken sich immer nur an, was bringt Menschen dazu, was zu nutzen.
Ich komme aus dem Marketing, deswegen kenne ich die
Sachen. Kennst du das? Genau. Da gibt es aber jetzt noch was anderes. Es gibt auch leider Gründe, die dich davon abhalten, was zu nutzen. Da kommen jetzt die Behavioristen rein. Wie heißt der Kahnemann? Ist da ein bekannter Vertreter, der diese Behavior-Seite in der Ökonomie und Psychologie vertritt, der sagt, da gibt's noch was anderes. Es gibt Muster im Kopf, die dich dazu bringen, was zu nutzen oder nicht zu nutzen. Und da spielen eben nicht nur diese Gains eine Rolle, sondern auch die Nachteile von einem Modell. Und da kommt man jetzt, da gibt's auch Modelle, Technologie-Akzeptanzmodelle nennen das die Soziologen. Und diese Technologie-Akzeptanzmodelle beschäftigen sich auch mit Treibern, aber im Kern beschäftigen die sich mit Barrieren, mit Akzeptanz. Problemen. Die kommen aus der Welt, das damals entwickelt worden, Gentechnik, vielleicht mal gehört. Ne? Atomkraft war so ein Thema, 80er Jahre, lange her. Aber da sind diese Akzeptanzmodelle entstanden mit so mehr gesellschaftlichen Themen, die eben geringe Akzeptanz hatten. Und dann hat man überlegt, wie kann man das greifen? So. Und dann sind die Soziologen daran. Die wollen nichts vermarkten, das ist denen wurscht. Die gucken mehr auf gesellschaftliche Akzeptanzprobleme, während die BWLer auf der Seite der Individuen sind und dort auf der Seite nicht der Probleme, sondern der Treiber, der, ja, was bringt Leute zu nutzen. Aber guck zurück zum Behavioristen. Wenn du überlegst, was bringt dich dazu, eine Entscheidung zu treffen, dann ist es eben nicht nur der Wert, der Value, den eine Innovation bringt, sondern, da wird es jetzt interessant, das Verhältnis aus dem, was du an Value kriegst von einem neuen Produkt im Verhältnis zu den Nachteilen, die du mit einem neuen Produkt automatisch immer mit einfängst. Und das sind die Themen, die die Soziologen in diesen Akzeptanzmodellen entwickelt haben. Und wenn man das jetzt anguckt, die Innovationsmodelle, also die Diffusionsmodelle von den Marketingleuten und die Akzeptanzmodelle von den Soziologen und legt das übereinander, stellt man fest, die haben genau das Gleiche gemacht. Die gucken bloß von zwei Seiten drauf. Der eine guckt von der Seite Marketing +++ und der andere guckt von der Seite, oh, kritisch, -/-.
Okay.
Und die zwei Dinge zusammen, die sind's. Die entscheiden, ob jemand etwas nutzt oder nicht. So, jetzt kommen wir raus aus der Wissenschaft, zurück ins echte Leben. Und dann wird es jeder nachvollziehen können, wenn du eine App auf deinem Handy lädst, du weißt relativ wenig über die App. Ne? Du guckst sie dir an im App Store und schaust, kriegst zwei, drei Bilder und denkst, oh, sieht irgendwie ganz gut aus. Und dann entscheidest du ganz schnell auf dieses Laden, nicht Laden. Also Download oder Install oder irgend sowas. Oder eben nicht. Und dabei wägst du ab, okay, was bringt mir das Ding? Ist das irgendwie cool, nett, hilfreich, keine Ahnung. Und dann denkst du dir, oh, da muss ich mich wieder registrieren. Ja, da muss ich wieder ein Zahlungsmittel hinterlegen. Ich will es doch bloß mal probieren. Sorry, das ist mir jetzt irgendwie eins zu stressig. Es ist auch irgendwie nicht schön gemacht. Also UX ist ein Thema natürlich, aber UX extrem wichtig. Ein Hoch auf alle UX-Leute im Land. Aber UX ist bloß ein kleiner Teil davon, ob was funktioniert oder nicht. Und wenn du die App dann runterlädst, dann klickst du zweimal drauf, verstehst du es vielleicht nicht oder denkst, also toll ist doch nichts, ist mir ein bisschen zu konfus oder eigentlich brauche ich es auch nicht, ne? Weil ich habe eine andere Lösung bisher gehabt und nee, lass mal weg. Ne? Du wägst im Kopf quasi irgendwie ab, was habe ich davon und wie viel Umstellungsaufwand habe ich? Ja? Ist das wirklich besser? So, du wägst diese zwei Größen ab und das Verhältnis muss klar sein. Der muss das bringt mir was, Ding muss deutlich größer sein als dieses, oh, da habe ich jetzt aber auch Aufwand damit. Und dieses Verhältnis ist entscheidend, ob eine Innovation funktioniert oder nicht.
Wissenschaftlich sehr logisch, auch das Beispiel, was du gebracht hast, sehr logisch. Jetzt bin ich nur gespannt, wie es konkret ist. Also wie mache ich das messbar? Weil ich denke mal, diese Entscheidung, klar, finde ich mich immer wieder. Also ich habe mir vor kurzem von einem Freund eine App empfohlen bekommen, wo ich quasi den Ölheizpreis mir anschauen kann und auch meinen Verbrauch reingeben kann. Und habe ich dann mich entschieden, die runterzuladen. Und dann kam aber genau dieser Pain. Jetzt registriere ich mich. Habe ich einen Nutzen davon, mich zu registrieren? Nur dafür, dass ich den Ölpreis sehe. Und die App ist seitdem auf meinem Handy drauf und dümpelt vor sich her. Wahrscheinlich irgendwann runter beim Aufräumen. Ein gutes Beispiel dafür. Jetzt die Frage, wie mache ich denn sowas messbar? Weil viele von diesen Entscheidungen sind ja quasi, ich sag mal, im Unterbewusstsein wahrscheinlich auch, wo ich die Abwägung mache. Ich sage ja nicht, ich mache mir keine Strichliste im Vorfeld und sage, das sind jetzt die Vorteile zum Runterladen, das sind die Nachteile und zeige die jemanden, der das dann bewerten kann.
Aber eigentlich solltest du das tun. Als Geschäftsmodellentwickler müsstest du genau das machen. Das macht aber keiner. Kein Geschäftsmodellentwickler sagt, komm, das sind meine Vorteile, geht zum Kunden und sagt, hey Kunde, guck dir das mal an, das ist, was du davon hast und das ist davon hast, was du davon hast. Aber überleg dir, ob du es echt nutzen und installieren willst, weil das ist auch echt, das hat Nachteile. Ne? Und zwar passiert das, die Frage ist, ob es wirklich funktioniert auf deinem Handy oder auf deiner Plattform. Wahrscheinlich gibt es Kompatibilitätsprobleme und das ist auch nicht so einfach, wie man immer denkt. Ja. Und am Schluss so richtig viel Mehrwert bringt es dir auch nicht. Und noch ein paar andere Sachen, es gibt immer ein Risiko, Hacker, weißt du auch und so, ne? Willst du es wirklich haben? Überlegst dir nochmal. Die Frage stellt keiner. Aber wenn wir ehrlich sind, sollte jeder Marketingmensch und Innovator oder BD-Mensch sollte genau diese Fragen alle stellen. Was er nicht machen braucht, ist, dass er seinen Kunden fragt, würdest du es kaufen? Würdest du es bestellen?
Das wäre meine nächste Frage gewesen,
genau. Das ist die unsinnigste Frage, die du je stellen kannst. Die kannst du ja komplett sparen.
Ja, kenne ich aus dem Marketing oder auch aus dem Business Development, einen Kunde zu fragen. Es gibt ja ein schönes Steve Jobs Zitat. Oder war es Steve Jobs? Henry Ford. Wenn ich meinen Kunden gefragt hätte, was er will, hätte er gesagt, mehr Pferde. Ist ein schönes Beispiel dafür, den Kunden zu fragen, ist klar eine Maßnahme, ein kleines Stück aus dem Paket, aber nicht der Heilbringer dafür zu sagen, will der Kunde sie wirklich kaufen.
Genau, man kann die Frage stellen, aber sie sagt einem nicht so wahnsinnig viel über das, was wirklich passiert dann am Schluss. Was man machen kann, man kann auch nie fragen, wie viel würdest du dafür ausgeben? Ja? Hypothetisch, du hättest alles Geld der Welt, ja? Wie viel würdest du bezahlen, wenn es dir wurscht wäre? Diese Art von Fragen kann man sich wirklich schenken, die führen nicht weiter. Was man macht in der Regel ist, dass man indirekt fragt, fragt also nicht, willst du kaufen, sondern man fragt, weil ich ja gerade schon ausführlich gezeigt habe, es hängt an dem Mehrwert und es hängt an den Nachteilen, die damit verbunden sind. Und wir machen das so, dass wir das quasi indirekt fragen, also wir fragen indirekt, ob er es nutzt, indem wir fragen, welche Vorteile siehst du in dem Produkt. Und zwar haben wir eine Reihe von Likert-Fragen, nennt sich das, die im Prinzip die ganzen Vorteile auflisten und dir sagen, wie wichtig dir die sind. Ist das für dich ein großer Vorteil oder ein kleiner Vorteil? Das wird angekreuzt auf so einer Fünfer-Skala. Dann wird auch die Frage gestellt, offene Frage, was ist für dich der größte Vorteil an der Geschichte? Weil es kann ja sein, du sagst, ja, das ist theoretisch ein großer Vorteil von der Heizöl-Dings da. Da sehe ich dann immer meinen Heizölstand. Ja, das ist richtig, das sehe ich. Großes Ding. Aber mir persönlich total wurscht. So, also das ist immer noch eine andere Ebene. Man muss noch fragen, was ist jetzt wirklich wichtig für dich? Das ist der zweite Schritt. Und am Schluss fragen wir, das ist so ein bisschen ähnlich wie bei dem Net Promoter Score, den kennst du vielleicht, dieses würden sie an ihren Freund empfehlen. Overall, dieses zusammenfassend, würden sie, wie schätzen sie ein? Und da machen wir auch so eine Frage, so overall, wie groß bewerten sie denn, nachdem sie jetzt mit dem ganzen Kusch auseinandergesetzt haben, den einzelnen Vorteilen, wie groß bewerten sie die Vorteile, den Gain, den Value Added, von dieser Lösung. So, Punkt 1. Der zweite Punkt ist dann, wir fragen auf die Pains. Wir listen lauter Nachteile von dem Produkt auf und lassen die Leute auch das beantworten, wie groß sehen, wie viel, welche Probleme sehen die Leute bei der Nutzung von dem Ding, ne? Welche Nachteile sind damit verbunden? Und bei jedem Geschäftsmodell gibt es Nachteile. Und wenn ich solche Projekte mache mit Kunden, sagen die am Anfang immer so, ja, hat gar keinen Nachteil.
Muss dann, jeder haben.
Nee, gibt's gar nicht, ne? Unser Produkt hat nur Vorteile. Und dann stehen wir am Flipchart oder am Whiteboard und nach einer halben Stunde habe ich schon erlebt, wo dann die Geschäftsführer und die Marketingleute stehen dann da und listen Nachteile auf über Nachteile. Das finde ich immer ganz toll, weil die gibt es, ne? Und dann fangen die an, ja, aber pass auf, wenn wir jetzt einen Kunden haben, der kommt von da und daher und der muss das in seine Fuhrparklösung integrieren, bla bla, ne? Und ja, das ist aber total doof, weil der muss das dann hier und steuerliche Aspekte und pipapo, ne? Und dann wächst die Liste immer länger und man stellt dann schnell fest, ups, da gibt es doch eine ganze Menge Themen. Ich nehme ein Beispiel, Software zum Fuhrparkmanagement. Das ist nicht die Frage, wie gut ist die Software, sondern kann der Fuhrparkmanager die integrieren in sein vorhandenes System? Was sagt der Personaler dazu? Was sagt der Betriebsrat dazu? Was sagt die Steuerabteilung dazu? Und was weiß ich, Tax. Und die Geschichten muss man alle zusammenfassen und integrieren oder damit reinnehmen und bewerten lassen, weil das macht am Schluss die Entscheidung von dem Fuhrparkmanager, ob er diese Software jetzt anwenden will oder nicht. Der wägt das ab. Wie viel Stress bringt mir das? Und wenn man das alles auflistet, kann man daraus dann diese Fragen gestalten. Also auch wieder Nachteil nach der Nachteil, Stimme zu, Stimme nicht zu und dann was ist größter Nachteil und zusammenfassend, wie groß sind die Nachteile. So. Das ist im Prinzip im Kern der Fragebogen. Sehr einfach, steckt viel Grips drin, aber es ist ein sehr einfaches, agiles Instrument, das sehr schnell und gut funktioniert.
Also ich bin ja generell in dem agilen Kontext immer fasziniert, wie simpel und logisch die meisten Sachen sind. Auch sowas wie Design Thinking, die Kunden mal einzubinden, zu fragen oder hier auch einfach mal die negativen Sachen aufzulisten, was ja eigentlich kein Hexenwerk ist. Also eigentlich müsste ja jeder normal logisch denkender Produktverantwortlicher, bevor ich eine neue Idee habe, müsste ich mir erstmal über die Vor- und Nachteile Gedanken machen, bevor ich es überhaupt weitermache. Aber trotzdem ist es ja alles immer so, dass es im Tagesgeschäft meistens nicht stattfindet, weil man will seinen Job sichern, ich will ja ein Projekt haben, man will gar nicht hören, was die negativen Sachen sind, man konzentriert sich lieber auf die Softwareentwicklung und findet nachträglich raus, dass der Kunde es gar nicht haben will. Also dieser, bei dir heißt es ja der Pain-Gain-Index, das ist ja das, was im Endeffekt dann rauskommt, ist ja eigentlich was man ganz am Anfang ansetzen muss. Und dann, wenn es ein Index ist, würde ich mal vermuten, auch regelmäßig einsetzen kann, um sich zu aktualisieren, zu schauen, lag ich mit den Annahmen eigentlich richtig oder nicht richtig? Oder geht dann die Analyse irgendwann über in eine Zufriedenheitsanalyse oder in andere Analysen?
Also die Frage, die du stellst, ist, wo gehört das hin im zeitlichen Kontext? Und da passt es an verschiedenen Stellen. Das ist, also ich habe Kunden und Projekte, die in unterschiedlichsten Phasen unterwegs sind. Und als wir angefangen haben davor, vor anderthalb Jahren, dachte ich mir, das ist was für die ganz frühe Phase, wo man entscheidet, gehe ich rein, investiere ich Geld in das oder investiere ich kein Geld? Ich dachte, das ist doch was Produktentwickler interessiert, Startups, Investoren oder sowas. Ich dachte an Startups, die wollen doch selber wissen, ob es funktioniert. Dann habe ich lernen müssen, Startups wollen überhaupt nicht wissen, ob eine Lösung funktioniert, weil die selbstverständlich davon überzeugt sind, dass das Genialste ist, was die Welt kennt.
Deswegen scheitern die meisten Startups auch.
Genau. Aber die wollen niemanden, der ihnen sagt, dass das nicht funktioniert. Oder ich will ihnen ja auch nicht sagen, dass es nicht funktioniert. Aber der guckt, der bewertet, ob es vernünftig ist, da noch mehr Geld zu investieren oder nicht. Und der ihnen auch sagt, wenn es nicht so doll aussieht, wo sind denn die Stellhebel? Wollen die auch nicht wissen. Die sind überzeugt, dass sie die Stellhebel haben und im Zweifelfall ist es die künstliche Intelligenz und ein super Algorithmus und dann läuft die Kiste. So. Ich habe gelernt, das funktioniert nicht. Viel interessanter ist es, wenn es darum geht, dass Menschen, die wirklich was verlieren bei der Geschichte, die Geldgeber, die Investoren, die sind wesentlich interessierter daran, ob was funktioniert oder nicht. Und ich dachte, dass man das in so einer Art Due Diligence aufnehmen kann, wenn der Investor also entscheidet, gehe ich da rein oder gehe ich nicht rein. Das hat am Anfang nicht funktioniert in der Due Diligence, weil die am Anfang aus Gründen, die ich nicht verstehe, immer alle der Meinung sind, das ist super. Und dann fragt man auch die Investoren, fragen dann halt zwei, wie sagt man, erste Kunden, die es so gibt. Und wenn die dann sagen, alles ist gut, dann sagen die Investoren, alles klar, kriegst eine 500.000. Was mich wundert.
Die haben einfach zu viel Geld
aktuell. Aber genau, so geht das. Ja. Aber da bräuchte man es eigentlich. Ich habe mit einer Firma gearbeitet, ganz am Anfang. Die waren dann extrem happy, als sie das dann umgesetzt haben in die Plattform. Weil die sagten, endlich habe ich mal als ITler was, dass jemand, der mir sagt, was ich in den Vordergrund bauen muss und was ich vielleicht irgendwie verstecken muss. Was muss ich inszenieren und was muss ich irgendwo in die FAQs auf Rang 50 packen. Und die waren da in der frühen Phase unterwegs und haben das dann als quasi so eine Art Requirements Definition genommen für die Lastenhefterstellung. So. Der zweite Anwendungsfall ist dann, Investoren sind drin. Und Investoren kriegen kalte Füße, weil sie merken, ihre Jungs, na, das dauert länger als gedacht und ja, die sind alles Ingenieure, ITler, Softwareleute, die basteln an der Technik rum bis zum Abwinken, optimieren den Algorithmus und der Investor kriegt langsam kalte Füße, weil er Angst hat, ob die den Kunden nicht aus den Augen verlieren. Und mir haben das viele Investoren gesagt, dass sie da öfter mal zweifeln und sagen, sie bräuchten jemand, der ihren Investees da mal mit was Einfachem, was man bezahlen kann, was schnell geht, hilft, die Peilung wieder zu, also die Richtung zu kriegen. Also ich habe einige Projekte, wo ich für Investoren tätig bin. Dann habe ich andere Projekte, die dann später im Marktumfeld sind, wo die Leute sagen, ich bin jetzt eigentlich schon ganz gut gestartet, das erste halbe Jahr war gut, aber jetzt geht es um die Diffusion. Ja, und wir wollen jetzt das nächste Investorengeld und wir wollen wissen, wo investieren wir jetzt den nächsten Euro. gibt immer tausend Ideen, was man besser machen kann. Aber was ist jetzt das, was mich wirklich voranbringt? Was sind die Argumente, für derer wegen Kunden wirklich zugreifen? Und wenn man dann in verschiedene Segmente reingeht, von den Innovatoren zu der Majority, dann sind das ja immer andere Kunden. Das heißt, man muss neu gucken, was die anspricht, was ich machen muss, was ich umsetzen muss, Features und sonst was, um dann in der Diffusion voranzukommen. Und einmal hatte ich ein Projekt, da sind die Sales-Leute in der Firma unglücklich geworden, weil sie sagen, wir kriegen das Produkt schon an den Mann, aber es geht irgendwie zu langsam. Ja, und da, um die Ziele meiner Investoren zu erreichen, müsste ich irgendwie nochmal 5 Sales-Leute einstellen und irgendwo ist der Wurm drin, ich weiß nicht, wo er ist. Kann mir jemand helfen, das rauszukriegen? Wir laufen offensichtlich bergauf und wir dachten, wir laufen bergab. Und ich brauche jemanden, der mir hilft, diesen ja, weißen Elefanten im Raum, von dem wir nicht wissen, wer es ist und wo er steht, zu finden, zu identifizieren, greifbar zu machen. Wenn wir dann mal gefunden haben und sehen, dann können wir auch dran arbeiten und den dann abstellen, um diese Uphill-Battle da in den Griff zu kriegen. Long story short, es geht relativ früh. Ich habe Kunden, mit denen ich früh unterwegs bin und die mir sagen, boah, jetzt würde ich aber gern wissen, komm doch in einem Jahr wieder, lass uns das in einem Jahr machen, wenn wir im Markt sind. Und ich habe Kunden, mit denen ich das nach Markteinführung mache, ein Jahr im Markt, die dann sagen, das hätten wir am Anfang gebraucht, das wäre echt gut gewesen, hätten wir viel Zeit und Geld gespart. Also es passt eigentlich in alle Phasen, es passt auch als, wie sagen wir so, begleitendes Instrument für die Diffusion.
Das heißt, du hast ja einmal den Index, da gibt es eine gewisse Range von bis, wo ist gut, wo ist schlecht, was ist da die Einordnung?
Kommt aus der Welt der Kahnemanns, also der Behavioristen, die sagen, dass, ich habe es vorhin schon mal nebenbei angedeutet, der Gain muss deutlich größer sein als der New Pain. Und der Faktor, der da dazwischen steht, ist der Faktor 3. Also dir muss was dreimal so viel bringen, wie es was kostet. Ja, also wenn es genauso viel bringt, wie es dich kostet, machst du es nicht. Ja? Und wenn es dir ein bisschen mehr bringt, als es dich kostet, naja, bis du vom Sofa aufstehst, ja, muss schon irgendwie was Attraktiveres kommen. Und das kann man übertragen. Der Faktor 3 ist gut, das hat sich auch bewährt, also bei uns bestätigt, Geschäftsmodelle, bei denen diese Gain-Werte dreimal so hoch sind wie Pain, die laufen super. Und Geschäftsmodelle bei 2, da ist es zäh und alles, was unter 2 ist, das funktioniert eigentlich nicht.
Okay, Der Vorteil, also was ich jetzt so raushöre, der große Vorteil ist ja, dass du das quasi über die Methode auch nachhaltig machst. Das heißt, es gibt ja genügend erfolgreiche Startups, die eigentlich kein gutes Produkt haben, die aber einfach gutes Marketing machen, gut verkaufen, vielleicht dumme Leute finden, die einfach dafür bereit sind, Geld zu bezahlen und das auch nutzen oder nicht nutzen. Also gibt es ja auch. Das basiert aber dann alles ja auf, sage ich mal, da ist der Pain vielleicht trotzdem höher als der Gain, aber es wird geschickt verkauft, anders verkauft. Das heißt aber, über diesen Pain-Gain-Index bekomme ich ja eigentlich eher so das wahre Interesse oder wahre Verkauf oder das Ganze, sage ich mal, nachhaltig aufgesetzt, weil ich weiß wirklich, dass das Produkt einen Gain hat. Und was macht mir das ganze Thema Verkaufen, das ganze Thema Vermarkten natürlich deutlich einfacher? Das ist ja...
Möchte ihr widersprechen? Bring mir ein Beispiel. Gib mir ein Beispiel, wo ein Produkt extrem erfolgreich ist, das eigentlich keinen Wert hat. Das gibt's nicht.
Meinst du, gibt's gar nicht? Also war jetzt Bauchgefühl von mir. Okay.
Also ich behaupte jetzt mal, ich stelle die Hypothese auf, das gibt's nicht. Wobei wir jetzt drüber streiten müssen, was ist Wert? Und Wert kann eben auch sein, Mohun, ja, fällt mir ein, 10 Jahre her, oder irgendwelche Gamification, schwachsinnige Geschichten.
10 Jahre, das ist länger her.
Ist noch länger, okay.
Den Grund habe ich kennengelernt vor kurzem.
Okay, so alt bin ich schon.
Ich auch, kann nicht trösten.
Okay. Was ich aber sagen wollte, ist Gamification-Sachen, die haben gar keinen Sinn. Also viele Sachen, die jetzt halt als Game aufgebaut sind, die haben keinen wirklichen Sinn, aber sie machen Spaß und das ist auch ein Wert. So. Also Image. Okay. Höre ich dann gerne an. Also Imagegewinn ist ein absoluter Gain. Ja. Was gibt es noch für so klassische Dinge? Zugang ist ein absoluter Gain. Zum Beispiel Lufthansa Miles and More, ja, was sollen diese komischen Karten dafür, aber was ich kriege, ist ein tolles Image, ich kann die Karte auf den Tisch legen, die goldene oder die, weiß ich nicht, welche Farben es da noch alle gibt mit Horncircle und so, ich lege die Karte auf den Tisch, das ist ein Riesengewinn für mich, ich habe nichts, ich habe nur die Karte in der Farbe, die lege ich auf den Tisch bei meinen Kollegen oder die Kreditkarte oder einen Anhänger in meinem Koffer, das ist Gewinn. Also nicht für mich, aber es gibt
Gewinn
Leute, die
finden das toll. Gewinn ist ja nicht immer
Geld, klar. Genau, das ist ganz ein Imagegewinn, das ist Zugang zu einer Launch, wo es dann komische Würstchen gibt.
Akzeptanz.
Ja. Was haben wir noch? Unsicherheitsvermeidung, ja, ist ein wichtiger Treiber. Also es gibt alles Mögliche. Von daher, ich glaube nicht, dass ein Geschäftsmodell vorgesetzt ist, keines von diesen Aspekten anspricht. Aber es kann alles sein. Es muss nicht nur Zeit und Geld sein.
War jetzt im Baumarkt? Und da war Höhle der Löwentag und da war dann so ein komischer Aufsatz für so einen Biersprudelteil auf Flasche drauf, dann wird es irgendwie, weiß ich nicht, verwirbelt und entzieht oder macht Kohlensäure rein, so dass es nachher schmeckt wie aus dem Fass. Meiner Meinung nach, persönliche Meinung, Bullshit, brauche ich das? Wirklich brauche ich es nicht, aber das wäre ja zum Beispiel was, was meines Erachtens sehr gut läuft, weil es einfach eine Vermarktungsmaschinerie dahinter herrscht. Das heißt, Höhle der Löwen wird quasi dann dir das Ganze schmackhaft gemacht, weil du siehst, cool, Gründer und super und die Investoren und die steigen da ein und dann gehst du an dem Tag im Baumarkt und siehst das auf einmal und ist ein Mitnahmeprodukt und nimmst es dir mit, dann ist da der Gain wahrscheinlich, dass ich in dem Moment ein gutes Gefühl habe und denke, das brauche ich unbedingt. Aber im Endeffekt behaupte ich, 90% der Sachen werden einmal benutzt und dann weggelegt. Und trotzdem werden die Millionäre damit.
Also, ob es wirklich Millionäre sind und werden, weiß ich nicht. Aber das sind so, ich nenne es jetzt mal so One-Timer. Ja? Mhm. Ich kenne mich da nicht aus mit dieser Art von Produkten, aber bei der Höhle der Löwen gibt es immer mal wieder so Produkte, die so irgendwie ganz witzig sind, aber die jetzt weder skalierbar sind, noch in irgendeine Richtung technologisch interessant sind. Oder das sind halt so schnelle Produkte, die man manchmal hat, eine pfiffige Idee. Ja, und dann produziert man das halt und dann läuft das ein Jahr und dann ist es auch wieder weg. Das ist jetzt für mich nicht das, was wir jetzt als ein innovatives und gutes Geschäftsmodell, glaube ich, uns vorstellen.
Wenn ich jetzt in der Firma bin oder im Projekt drinne sind, Produkt drinne bin und möchte das ganze Thema anschieben, was wäre denn der logische nächste Schritt für mich, außer natürlich dich direkt anzurufen und zu kontaktieren?
Also das Erste ist die Frage, was wollt ihr denn wissen? Also wo steht ihr jetzt? Ne? Steht ihr irgendwo, wollt ihr was Neues? Also wo bin ich in dieser Phase? Ne? Bin ich irgendwo am Anfang, will ein neues Produkt machen oder vielleicht auch eine Abwandlung von einem Produkt, eine Variante von einem Produkt einführen und will aber da genau wissen, ob ich richtig ziel? Oder wollt ihr das gleiche Produkt an eine neue Zielkundschaft verkaufen? Oder wollt ihr das gleiche Produkt in einem anderen Land verkaufen? Das hatte ich gerade im Smart-Home-Bereich, sind wir in ein anderes Land gegangen und da war die Situation eine völlig andere. So, und die wussten nicht, warum. Das konnte man schön rausarbeiten, die Unterschiede in zwei Ländern. Oder aber jeder ist schon im Markt und sagt eben, ich kriege den Sales nicht so hin, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne? Also ich brauche jemanden, der mir sagt, warum vertreibt sich das Produkt nicht. Dann ist es eine andere Situation, wenn ich ganz früh auf Requirements Definition bin. Also erste Frage ist, wo sind wir denn hier in diesem Feld? Und zweite Frage ist dann für mich jetzt natürlich, als wenn ich sowas begleite, ist, habe ich eine Chance, überhaupt mal Kunden zu finden, die ich ansprechen kann? Wenn du jetzt eine geniale Erfindung hast, die aber quasi customized ist und wirklich nur den Wert bringt bei kolumbianischen Herzchirurgen, dann muss ich sagen, es tut mir leid, ich glaube, es ist relativ schwer, die ausreichende, ja, also an diese Menschen ranzukommen. Die Zielgruppe ist einfach relativ eng und wenn du nicht zufällig 100 kolumbianische Herzchirurgen kennst, die wir ansprechen können, dann wird es schwierig. Aber ich muss ehrlich sagen, in fast allen anderen Fällen, also wenn es nicht der Herzchirurg ist, findet man Kunden, mit denen man arbeiten kann. Ob das B2B oder B2C ist, man schafft es eigentlich fast immer. Die richtigen Kunden zu finden. Ich hatte einmal ein Projekt in der Bauindustrie, da wollten wir mit Bauleitern großer Bauprojekte sprechen, also so richtig große Bauprojekte. Die gibt es jetzt natürlich auch nicht im Branchenbuch, die findet man etwas schwerer. Die waren dann, was das Targeting angeht, ein bisschen komplexer. Also die Frage ist, kann ich meine Zielgruppe überhaupt ansprechen? In, ich sag mal, 90% der Cases funktioniert es gut.
Da bist du dann aber auch aktiv mit dabei. Das heißt, wenn die Kunden sagen, wir möchten jetzt die Bauleiter, die Top-Bauleiter Deutschlands dafür haben, dann bist du quasi mit dabei, um zu schauen, wo erreichen wir die, wie erreichen wir die, auch die Interviews, wie werden die durchgeführt? Ist das dann vor Ort, ist das dann online oder wie wird das gemacht?
Also eigentlich funktioniert es fast immer online. Also mit einer Online-Befragung, schriftlich sehr standardisiert. Also wenn ich dann in den Workshop, wenn wir jetzt in einem Projekt vorangehen, würden wir einen Startworkshop machen, wo dann eben das Marketing, meistens ist der Geschäftsführer dabei, weil es kleine Unternehmen sind, wo wir zusammen diese Gains und Pains erarbeiten. Und ich baue dann daraus einen Fragebogen, setze das quasi um, passt da, wir haben halt so einen Standard. Das ist jetzt wichtig, weil dann kann man auch jeden Case miteinander vergleichen und baue dann quasi diesen Fall, mit dem wir hier gerade arbeiten, in diesen Standard ein. Und dann entsteht ein Fragebogen. Und den kriegt dann der Auftraggeber, kann da selber mal durchklicken, kriegt ein Gefühl dafür, ob das das ist, wie er sich das vorgestellt hat, ob die Fragen richtig formuliert sind, also die Termini richtig sind. Aber das ist in der Regel eine kleine Geschichte. Ins Feld gehen wir dann, entweder suche ich selber die Sample, wenn das Ding noch in der frühen Phase ist und der Kunde keinen Kunden hat, den man befragen kann, dann suche ich danach. Oder aber wenn ein Produkt schon im Markt ist und die sagen, wir wollen expandieren, dann sage ich, ihr habt ja schon Produkte, ihr habt ja schon Kunden, lass uns die doch mal nehmen, was die denken. Oder ihr habt viele passive Leute auf der Plattform, lass uns diese passiven mal anschreiben, gucken, ob wir da was zurückkriegen. So, also entweder komme ich mit der Zielgruppe oder aber mein Kunde hat selber schon eine Möglichkeit, wie man den Kunden ansprechen kann. So, und dann gehen wir da rein. Das ist eine Befragung. Ich würde jetzt gerne sagen, hey, das ist eine höllenkünstliche Intelligenz dahinter, ein Wahnsinnsalgorithmus. Aber es gibt noch tolle Dinge ohne Höllenalgorithmen. Es ist eine ganz normale Befragung. Der Wert steckt dann darin, die richtigen Fragen zu stellen und die Auswertung richtig zu machen, dass was kommt, was dann auch auswertbar ist und nicht nur 42 sagt, ja. Also das machen ja viele Algorithmen, da kommt dann 42 raus und dann stehst du da und sagst so, und du,
das machen wir auch nicht schlauer.
Ja, genau. Schön, dass ihr es gerechnet habt, aber was jetzt? Und dadurch, dass wir schon viele Fälle gemacht haben, können wir es ganz gut vergleichen, die Ergebnisse ganz gut einordnen. Und die Fragen, die ich vorhin dargestellt habe, klingen sehr simpel, aber da kriegt man sehr, sehr viel raus aus diesen wenigen einfachen Fragen. Definitiv. Und was dann rauskommt? Die wichtige Schlussfrage dazu jetzt ist, erstmal, wenn wir in der frühen Phase sind, wie weit seid ihr denn weg vom Ziel? Ja? Habt ihr irgendwie einen Index, der quasi irgendwie bei 1 liegt, wo ich dann sagen muss, puh Leute, überlegt es euch nochmal. Oder sind es häufig, muss ich ehrlich sagen, manchmal kommt 3 raus und sagt, wow, los machen. Meistens liegt es aber irgendwo so zwischen 1,5 und 2. Und ich sage, ja, da ist eine Chance da, aber da muss man sich jetzt schon nochmal damit auseinandersetzen.
So, an der Stelle vielen Dank an Axel für das spannende Gespräch. Eigentlich fehlen jetzt leider noch 3 Minuten, die dadurch, dass ich die Technik noch nicht ganz so gut beherrsche, leider auf irgendwelchen Art und Weise verschwunden sind. Da hatte der Axel nochmal darauf hingewiesen in den letzten Minuten, wo man ihn finden kann. Deswegen der kurze Einspieler noch von meiner Seite aus. Also vielen Dank, Axel, für das Gespräch. Und finden kann man Axel und auch das Thema Pain-Gain-Index unter www.uscale mit U, dann scale.digital, also www.uscale.digital. Bis dann.